Willkommen zurück zum letzten Tagesordnungspunkt unserer 51. Sitzung des FA Finanzberichterstattung. Wir setzen unsere Befassung zum ED, zum Risk Mitigation Accounting heute fort. Ihr habt es alle gesehen. Jan Felkenroos hat ja schon einiges an Material vorbereitet. In der Cover Note ist nochmal so ein bisschen skizziert, wie der, sagen wir mal, ideale Zeitplan wäre unter der Maßgabe der bisherigen Kommentierungsfrist vom 31. Juli, insbesondere nochmal mit der Zäsur des Outreaches am 2.6., den wir vorhaben. Und darüber hinaus gab es ja jetzt schon einige Befassungen, wir selber im Fachausschuss, dann in dem ersten Outreach-Event, was mehr eine Education Session war, und dann eben auch die Befassung der Unter AGs zu dem Thema, die wir extra dafür ja eingesetzt und strukturiert hatten, so dass wir jetzt, glaube ich, schon einiges auch an Munition zur Verfügung haben. Ja, und ich glaube, heute können wir uns ein Stück weit in der Diskussion dem nochmal nähern, dass wir uns nochmal anschauen und dass wir dann im nächsten Schritt dann auch in die Befassung einer eigenen Stellungnahme dann entsprechend gehen können. Ja, Jan, und damit übergebe ich auch gerne direkt an dich.
Gut, dann übernehme ich mal und will noch mal kurz aufgreifen, was du, Sven, ja eben schon angesprochen hast, nämlich unser Zeitplan, also bisherige Aktivitäten und das, was noch bevorsteht. Mir ist bewusst, dass wir hier in diesem Kreis jetzt bei dem Thema eine gewisse Pause hatten. Es ist eigentlich schon 2 Monate her, dass wir darüber gesprochen haben. Das lag schlicht daran, dass wir in der April-Sitzung so viele andere Themen auf der Agenda hatten, dass für Risk Mitigation Accounting da kein Platz war. Und da schien uns auch noch die Frist hinreichend weit entfernt, so dass wir die Diskussion dann halt heute fortsetzen. Zum Zweiten möchte ich noch erwähnen, dass ja mittlerweile bekannt wurde, dass der ISB beschlossen hat, die Kommentierungsperiode zu verlängern. Ursprünglich war Ende am 31.07., jetzt ist es der 30. November. Wir können gerne am Ende der heutigen Besprechung mal überlegen, ob das für uns einen Unterschied macht, ob wir die längere Zeit in Anspruch nehmen wollen oder müssen. Und insbesondere, ob dann auch unsere terminliche Aufteilung dann irgendwie angepasst werden sollte. Ja, auf jeden Fall werde ich heute im Kern zunächst mal von den beiden Unterarbeitsgruppen und den Diskussionen berichten. Denn wir hatten in den letzten Wochen insgesamt 5 Sitzungen. Die waren intensiv und ich nehme mal ein Fazit vorweg. In beiden Unterarbeitsgruppen ist am Ende die Aussage, ich sage mal, einstimmig getroffen worden, dass die Diskussion der Vorschläge im ED an sich quasi abgerundet und abgeschlossen ist. Also das, was ich gleich genauer vorstelle und ja auch in der Unterlage zusammengefasst habe, ist praktisch ein vollständiges und auch rundes Meinungsbild. Insofern haben wir jetzt eine gute Basis, auf der wir dann hier im Fachausschuss die Diskussion oder Diskussionen dann aufsetzen können. Soweit erstmal so die Hintergründe und sozusagen die Anknüpfung an das, was in der Vergangenheit passiert ist. So, jetzt will ich kurz rekapitulieren, was außerhalb der beiden Unterarbeitsgruppen schon bisher so an wesentlichen Aussagen getroffen wurde. Und dann gehe ich mal mehr ins Detail, was die beiden Unterarbeitsgruppen nun diskutiert und herausgefunden haben. Wir hatten in diesem Kreis also im Rahmen der Fachausschusssitzung ja erstmals im Februar das Thema behandelt. Damals hatten wir eine ausführliche inhaltliche Vorstellung von Christian Mertes. Und dann haben wir einen Monat später in der März-Sitzung haben wir das erste Mal so einige Details diskutiert. Und insbesondere haben wir uns damals zunächst mal so auf die allgemeine Beurteilung, nämlich ist der Vorschlag dieses Risk Mitigation Accounting Modell anwendbar, komplex oder nicht? Dann haben wir uns darüber unterhalten, für welche Branchen das möglicherweise relevant ist und gegebenenfalls auch nützlich oder eben nicht so nützlich. Und wir haben uns dann so als ersten, ich sage mal, Unterabschnitt oder Teilaspekt des konkreten Modells haben wir uns mit Zielsetzung und Anwendungsbereich Scope befasst. Zu den konkreten Aussagen, die greife ich später auf. Dann hatten wir diesen ersten Outreach am 18. März und da wurde plangemäß der Entwurf erstmal ausführlich vorgestellt. Das war ja im Wesentlichen als Informationsveranstaltung gedacht. Und ich finde, man kann in einem Satz kurz zusammenfassen, in diesem ersten Outreach gab es praktisch kaum Diskussionsbeiträge. Das war jetzt nicht unerwartet, aber wir haben damit noch nichts, worauf wir dann aufbauen konnten. Das Einzige ist, dass EFRAG, die damals ja auch als Teilnehmer dabei waren, schon so ein paar Punkte angesprochen haben, die sie als kritisch sehen und die auch in der EFRAG, im EFRAG Draft Comment Letter ja angesprochen werden. So, nun komme ich mal zu dem, was wir in den Unterarbeitsgruppen besprochen haben. Also zum Ersten haben wir die Unterarbeitsgruppe Banken und dort sind, das will ich nur mal kurz erwähnen, also es sind nicht nur Kreditinstitute, sondern eben auch bankennahe Prüfer vertreten. Und ich habe in der Unterlage, die ja allen vorliegt, das ausführlich dargestellt und ich finde, daran kann man schon erkennen, dass wir alle Aspekte der Vorschläge ja vollständig besprochen haben und ich habe da auch ein relativ markantes Fazit formuliert. Und das will ich mal als erstes aufgreifen, weil das ja die ganze Sache insgesamt kurz und bündig darstellt. Wir haben in den drei jeweils zweistündigen Sitzungen, glaube ich, insgesamt festgestellt, dass das Risk Mitigation Accounting Modell, wie es der ISB vorschlägt, so ohne nennenswerte Nachbesserung nicht anwendbar ist. Das war der Tenor und der auch einstimmig. Und zwar, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist schon mal die Zielsetzung, nämlich, dass damit ja dynamisches Risikomanagement im Abschluss dargestellt werden soll, nur begrenzt erreichbar ist. Und zwar, weil das Modell selber in jeder Hinsicht stark eingeschränkt ist. Das ist das, ich sag mal, die wesentliche erste Erkenntnis. Und damit ist auch, sagen wir mal, je länger die Diskussion dauerte, umso skeptischer wurden alle in diesem Kreis. Also skeptischer in Bezug auf Relevanz und Anwendbarkeit, also Nützlichkeit dieser Vorschläge. Es gab ein paar Details, darauf gehe ich später noch genauer ein, aber beispielsweise dieses eine Element, wie man das Risiko-Exposure quantifiziert. Das ist jetzt nicht prinzipiell irgendwie unsachgemäß oder unanwendbar, aber es ist zumindest unklar und schwierig. Und dann gibt's auch noch die eine Idee, dass gemäß dem Exposure Draft ja nicht die tatsächlich vorhandenen Derivate zur Quantifizierung der Risikoposition oder des Exposures herangezogen werden, sondern eine künstliche Konstruktion von sogenannten Benchmark-Derivaten. Dass auch das kritisch und teils, also zumindest unklar ist. Eine positive Aussage war, dass in dem Kreis der Banken zumindest geäußert wurde, dass die Idee, die bisherige Lücke bei Anwendung von IFRS 9 zu schließen, indem man die Möglichkeit schafft, einen Bilanzposten anzusetzen, der bestimmte Wertänderungseffekte aufnimmt, die ansonsten in der Ergebnisrechnung erscheinen würden, dass das als halbwegs sinnvolle Lösung erachtet wird. Und schließlich dann der zusätzliche Vorschlag, wenn dieses Risk Mitigation Accounting dann Teil des Standards würde und anwendbar ist, dass zugleich aber IAS 39 und damit die alten Hedge Accounting Regeln abgeschafft würden, wäre aus Sicht der Bankenbranche nur dann sinnvoll, wenn das Risk Mitigation Accounting Modell tatsächlich auch nützlich ist. Nur, wie es im Moment aussieht, könnte das fast niemand anwenden und dann wäre die Abschaffung von IAS 39 eine große, große Hürde. Soweit mal in Kürze die Zusammenfassung, wie die Bankenbranche das im Moment beurteilt. So, jetzt gehe ich mal über und komme zur Unterarbeitsgruppe Versicherer. Auch hier gilt analog, wir haben dort natürlich Versicherungsunternehmen vertreten, aber auch versicherungsnahe Prüfer. Die Diskussion, die hat da zwei Sitzungen gefüllt, ist insgesamt ein bisschen kürzer gewesen und das hat folgenden Grund. Die Versicherungsbranche hat relativ bald festgestellt, dass das Modell, wie es vorgeschlagen wird, für die Versicherungsbranche praktisch nicht anwendbar ist. Also faktisch ungeeignet. Und das hat einfach den Grund, es ist für Banken gemacht. Das wird auch an vielen Stellen deutlich. Und das trifft diese ganzen Bedingungen und Kriterien für die Anwendbarkeit, trifft auf Versicherer gar nicht oder fast nicht zu. Und deswegen ist es einfach nicht geeignet. Dann sind wir weiter ins Detail gegangen und haben überlegt, wenn die ich sag mal, die Transaktionen, die bilanzierten Posten, die für dieses Modell in Frage kämen, kommen, ausgeweitet würde um Versicherungsverträge. Denn wohlgemerkt, Versicherungsverträge sind ja im Moment nicht zulässig. Aber der ISB stellt ja zumindest die Überlegung im Raum, was wäre denn wenn? Wurde gesagt, ja, das würde das Modell natürlich schon verbessern, aber das reicht trotzdem noch nicht, damit es für die Versicherungsbranche interessant und anwendbar ist. Einzig positive Aussage, fasse ich mal so zusammen, ist, die Außerkraftsetzung von IS 39 und damit des alten Hedge Accounting wäre aus Sicht von Versicherungsunternehmen kein Problem, weil praktisch alle auf IFRS 9 Hedge Accounting übergegangen sind. Und mit dieser Erkenntnis wurde dann in der Unterarbeitsgruppe auch überlegt, dass man viele Details aus dem Modell dann gar nicht weiter vertiefen muss. Das heißt, wir haben dann auch wirklich viele der einzelnen Vorschläge über die Ausgestaltung dieses Modells gar nicht erst vertieft und ausgelassen. Ja, so dass ich jetzt erstmal zu dem Fazit komme, dass wir in den beiden Arbeitsgruppen und damit in den beiden Branchen zu der Erkenntnis kamen, das Modell, so wie der ISB es vorschlägt, nützt fast keinem was. So, und dann zur Vervollständigung unserer bisherigen Diskussion und Erkenntnisse möchte ich natürlich unbedingt nochmal erwähnen, aber das ist euch, glaube ich, bisher ja auch allen bewusst. Wir haben nun außerhalb dieser beiden Branchen, Versicherer und Banken, das Thema nirgendwo in größerer Runde diskutiert. Und das hat den Grund, dass, obwohl wir ja die Gelegenheiten genutzt haben und auch darauf hingewiesen haben, dass sich andere Branchen außer den Finanzdienstleister zumindest auch mal überlegen müssen, ob das Thema relevant ist, ob überhaupt die Zinspreisanpassungsrisikosteuerung stattfindet und ob irgendwie diese Art von Modell in Frage kommt, gab es bisher praktisch kein Feedback. Also weder der Hinweis, wir haben uns noch nicht damit beschäftigt, noch wir haben drüber nachgedacht und das ist für uns praktisch uninteressant. Das heißt so, dass wir bei den übrigen Branchen bisher, ich würde sagen, allenfalls ein Gefühl haben, dass das die wahrscheinlich wirkt, die sich gar nicht angesprochen fühlen. Aber wir haben zumindest keine detaillierten Diskussionen bisher geführt. Ja, soweit erstmal die Zusammenfassung des Fazits. Wie gesagt, ich werde gerne später dann von Punkt zu Punkt weiter ins Detail gehen. So, und jetzt komme ich mal zurück zur bisherigen Diskussion hier in dieser Runde, also im Fachausschuss. Wir hatten ja, wie ich vorhin gesagt habe, also in der vorletzten Sitzung zunächst mal so allgemeine Gedanken und Meinung zu dem Thema, zu diesem Modell zusammengetragen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen und dann denke ich mal, würde ich gerne auch mal die erste Frage in die Runde stellen. Also damals war in dieser Runde schon die Erkenntnis, erstens, das Risk Mitigation Accounting Modell gemäß diesem Exposure Draft ist methodisch recht komplex. Und was natürlich schon bedeutet, dass es die Umsetzung also nicht nur methodisch, sondern dann auch praktisch und kostenmäßig aufwendig ist. Und schon dabei stellt sich natürlich die Frage, ob die Ergebnisse, also die Verbesserung bei den Abbildungsmöglichkeiten, das Ganze überhaupt wert sind. Zugleich wurde ja festgestellt, dass die Anwendungsfälle eng begrenzt sind. Und insofern war damals noch, sag mal, so ein bisschen offen geblieben, es wäre noch festzustellen oder zu vertiefen, inwieweit dieses Modell tatsächlich für irgendwelche Unternehmen und Branchen anwendbar und nützlich sind. Und jetzt könnte man sagen, die Diskussionen aus den beiden Unterarbeitsgruppen haben ja praktisch auch schon die Antwort zu dieser offenen Frage gebracht. Ja, auch damals haben wir diskutiert, welche anderen Branchen könnten denn von diesem Modell profitieren, für wen könnte das überhaupt relevant sein. Dann haben wir überlegt, naja, klar gibt es schon irgendwo Risikosteuerung in einem Konzern auf zentraler Ebene. Es gibt Treasury-Abteilungen, für die das vielleicht von Bedeutung ist. Aber wie eben schon gesagt, noch haben wir keine weiteren Erkenntnisse aus anderen Branchen dazu. Dann haben wir des Weiteren schon festgestellt, dass die Abschaffung von IS 39, damit des alten Hedge Accounting durchaus ein Nachteil sein kann. Zum einen, also erstmal, weil sowieso ja eben noch manche IS 39 Hedge Accounting bewusst anwenden. Und zum anderen, weil immer noch nicht ganz unbeachtlich ja zu bedenken ist, dass in der EU ja noch eine andere Variante endossiert wurde, nämlich durch diesen sogenannten Carve-out eben auch bestimmte noch abweichende Möglichkeiten bestehen, die andere IAS 39 Anwender ja so nicht haben. Gut, dann war auch damals schon hier in eurem Kreis die positive Aussage, dass zu der Idee dieses Grundkonzept Risk Mitigation Accounting mit einem neuen Bilanzposten, der Wertänderungen aus Derivaten abbildet, anstatt diese in der P&L zu erfassen, dass das konzeptionell zustimmungswürdig ist oder zumindest ein positiver Aspekt an diesem Vorschlag ist. Soweit, ich sag mal, die allgemeinen Bemerkungen. Und dann haben wir uns ein bisschen mehr um das Thema Ziel und Scope, also Anwendungsbereich, gekümmert und haben dann festgestellt, also der Scope, so wie er definiert ist, ist definitiv zu eng. Und das hängt vor allem daran, dass laut Anwendungsbedingungen ja die Steuerung des Zinseinpassungsrisikos auf Nettobasis erfolgen muss. Und eine Steuerung auf Nettobasis entspricht eben nicht immer der Realität. Also entspricht einfach nicht immer dem tatsächlichen Risikomanagement. Und damit ist diese Einschränkung erheblich und ist auch eigentlich kontraproduktiv zur Zielsetzung. Ja, von daher haben wir also, würde ich mal sagen, die bisherigen Aussagen aus dem Kreis des Fachausschusses sehe ich durch die ausführlichen Diskussionen in den beiden Unterarbeitsgruppen durchaus als bestätigt an. So, jetzt will ich erstmal kurz innehalten und will mal in die Runde schauen. Nachdem ich jetzt berichtet habe, wie es in den Diskussionen ausging, will ich mal hören, ob ihr zumindest auf dieser etwas groben Ebene Anmerkungen habt. Gibt es neue Erkenntnisse oder Gedanken bei euch? Jero, bitte.
Ja, neue Erkenntnisse. Ich finde, du hast die Diskussion, soweit ich sie mitbekommen habe, sehr, sehr gut zusammengefasst, um ein Zitat eines Kollegen aus der Unterarbeitsgruppe zu nennen. Schon bereits im April sagte er, sieht immer mehr Brüche und fragte dort schon, ob das Ziel erreichbar ist. Das hat sich dann in der Unterarbeitsgruppe im Mai bestätigt und fortgesetzt. Natürlich, aber da kommen wir dann am Ende ja sicherlich noch zu, wie gehen wir jetzt weiter vor. Aufgrund der verlängerten Kommentierungsfrist können die Feldstudien noch Ergebnisse bringen. Aber es war am Anfang schon eine Grundskepsis da, die sich eigentlich jetzt in den letzten Monaten eher noch manifestiert hat oder sogar noch verstärkt hat. Und daher finde ich, deine Zusammenfassung passte perfekt.
Weitere Gedanken und Meinungen? Im Moment nicht. Okay, dann schlage ich vor, dass wir jetzt doch noch etwas mehr ins Detail gehen, denn es hat auch die Arbeitsgruppen selbst haben ja auch ihrerseits geäußert. Also sie sind dankbar, dass sie einbezogen wurden und haben natürlich schon auch hinreichend Expertise, um diese Vorschläge zu würdigen. Aber sie haben ja immer in allen Fällen auch gesagt, die Meinungsfindung ist dafür da, dass wir im Fachausschuss die Diskussion vertiefen oder fortsetzen und abrunden können. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ich einerseits das im Detail vorstelle und zum anderen auch, dass wir uns zumindest dann Schritt für Schritt für die einzelnen Abschnitte dieser Vorschläge uns dann auch, ich sag mal, gemeinsam darauf verständigen, ob hier im Kreis des Fachausschusses die Gedanken oder Meinungen der Arbeitsgruppe bestätigt werden oder gegebenenfalls auch nicht oder ob die noch weiter vertieft werden sollen. Bevor ich ins Detail gehe, möchte ich noch eine Sache vorweg sagen. In beiden Arbeitsgruppen, aber vor allem in der Bankenbranche, hatten wir uns von Anfang an bei der Diskussion darauf verständigt. Wir wollten prinzipiell die Äußerungen oder die Meinungsfindung so gestalten, dass wir eher wohlwollend sind. Also wenn auch immer Meinungen, die dann auch später weitergegeben werden, formuliert werden, dann soll es prinzipiell konstruktiv sein. Das hat sich insofern ein bisschen später gewandelt, als es dann dass der Tenor war. Natürlich kann man die Kritikpunkte so im Sinne von Vorschläge formulieren, aber es sollte in der Diskussion und später auch in der Äußerung nicht unter den Tisch fallen, da wo es Kritikpunkte gibt, wo das Modell nicht anwendbar ist, dann soll man die auch wirklich ganz klar und mutig äußern. Und zum Zweiten haben wir in den Arbeitsgruppen jeweils auch festgestellt, wir haben Wert darauf gelegt, dass wir unterscheiden, ob es sich um etwas handelt, was nicht klar genug ist, also was im Entwurf nicht klar genug formuliert ist, oder ob das Elemente, Vorschläge, Aspekte sind, die die Anwendung schlicht verhindern. Also die tatsächlich nicht einfach klargestellt werden können, sondern die entweder nachgebessert werden müssen oder ansonsten ist das Modell für die Praxis nicht nützlich. Gut, so und jetzt möchte ich, bevor ich ins Detail gehe, gern nochmal kurz auf die Vorschläge im Exporter Draft zurückkommen. Und zwar gibt es ein Schaubild und das will ich nochmal, ich sag mal, zur kleinen Auffrischung und auch zur Einordnung der einzelnen Aspekte ansprechen. Sorry, aber dauert eine Sekunde. So, und zwar ist dieses Modell hier in einem grafischen Schaubild quasi als Überblick. Und ich möchte die verschiedenen Elemente, die sind dann hier auch so optisch als Kästen dargestellt, nochmal ansprechen, weil ich dann ja Schritt für Schritt darauf eingehen würde. Also nochmal die formulierte Zielsetzung im Entwurf. Zielsetzung ist es, im Abschluss die Effekte des Risikomanagement oder der Risikomanagement-Aktivitäten abzubilden. Das ist Ziel. Also die Risikomanagement-Aktivitäten im Abschluss, also Bilanz- und Ergebnisrechnung, abzubilden. Und zwar eingegrenzt, und dann kommt das Scope, auf Zinspreisanpassungsrisiken, die entstehen in Portfolien, die auf Nettobasis gesteuert werden. Und zwar durch Abschluss von externen Derivaten. Das sind ganz, ganz wesentliche Kriterien, die den Anwendungsbereich definieren und damit auch eingrenzen. Also Zinspreisanpassungsrisiken auf Basis von Portfolien, die auf Nettobasis gesteuert werden, und zwar durch Abschluss externer Derivate. So, und dann kommen die Elemente oder Aspekte, die das Risikomanagement selbst darstellen. Und zwar ist zunächst mal im Entwurf formuliert, was diese sogenannten Underlying Portfolios sind. Underlying Portfolios können finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einschließen, die Amortized Cost oder Fair Value OCI bewertet werden. Außerdem dürfen auch bereits gesicherte, also mit Hedge Accounting gesicherte Exposures einbezogen werden, wenn das Zinspreisanpassungsrisiko aus dem Exposure noch offen ist. Und auch künftige Transaktionen. Das sind also alles Verträge, Transaktionen, die in den Portfolien einbezogen werden dürfen. Und die Definition dieses Portfolios ist Teil der definierten Risikomanagementstrategie. Dann leitet sich aus diesen Portfolien das Risiko-Exposure ab, das sogenannte Net Repricing Risk Exposure. Und dieses ist zu quantifizieren, und zwar auf Zeitbänderebene, also nach Laufzeiten gegliedert. Und dann wiederum anhand von verschiedenen Kenn- oder Messgrößen, nämlich entweder Cashflow-basierte oder Fair-Value-basierte. Dann gibt es zwei weitere Elemente, die aus dem Risikomanagement abgeleitet werden. Und zwar werden sogenannte Risikolimite betrachtet. Die müssen aber Teil der Risikomanagementstrategie sein. Die werden dann hierfür abgeleitet, sage ich mal. Und Risikolimite ist ja naturgemäß das akzeptierte Risiko, was nach Minderung übrig bleibt. Und die Minderung des Risikos, die ebenfalls in der Risikomanagementstrategie definiert sein muss, sind laut Entwurf das sogenannte Risk Mitigation Objective. Das sind also alles Elemente, die aus der Risikomanagementstrategie abgeleitet werden. Und dann gibt es als weitere Bedingung ja diese abgeschlossenen externen Derivate, die zur Minderung dieses Zinsanpassungsrisikos dienen. Und das sind die Designated Derivatives. Und die bezeichnet der Entwurf als Risk Management Activities. Also das sind die tatsächlichen Aktivitäten, also die Steuerungsaktivitäten, die das Risiko mindern, soweit es in der Risikomanagementstrategie vorgesehen ist. Und dann kommt diese Besonderheit, diese künstliche Konstruktion sogenannter Benchmark Derivative ins Spiel. Und zwar wird festgestellt, dass die Risk Mitigation Objective, also die Zielsetzung, das Risiko-Exposure, was gemindert werden soll. Also der Teil, der gemindert werden soll, soll durch künstliche Derivate quantifiziert werden. Und diese künstlichen Derivate sind die Benchmark Derivatives. Das sind quasi die Soll-Derivate, die exakt diesem Risikominderungsziel entsprechen. Und diese können von den Designated Derivatives, also von den tatsächlich abgeschlossenen, abweichen. Und jetzt kommen wir zu der Bilanzierungsebene des Risk Mitigation Accounting. Nur die Effekte, die kleiner sind aus den beiden, also das Minimum aus den Designierten und aus den Benchmark-Derivaten, darf bilanziell als Risk Mitigation Adjustment dieser neue Bilanzposten abgebildet werden. Das heißt, diese Effekte werden dann eben im Bilanzposten statt in der P&L erfasst. Und soweit die tatsächlichen Derivate aber weitere Wertänderungen erzeugen, die darüber hinausgehen, sind diese unverändert in der P&L zu erfassen. So, und dann schließlich das letzte Element, dann gibt es noch Vorschriften zur Beendigung. Das kann man leicht zusammenfassen, nämlich Risk Mitigation Accounting ist dann zu beenden, wenn sich die Risikomanagementstrategie ändert, was naturgemäß eher selten ist. Während wenn sich Risikomanagement-Aktivitäten verändern, also diese Derivateabschlüsse, was eher als regelmäßige Aktivität erwartet wird, das führt nicht zur Beendigung des Risk Mitigation Accounting. So, jetzt will ich den Exkurs damit beenden und dann will ich jetzt schrittweise mal auf die konkreten Aspekte eingehen und dazu dann die Meinung, die wir bisher hatten, vertiefen und dann natürlich auch gerne um eure Meinung und Diskussion bitten. Und zwar, wir fangen mal an nochmal mit der Zielsetzung. Wir haben es schon besprochen und ich glaube, da ist das Meinungsbild bisher ganz klar. Die Zielsetzung, Risikomanagementaktivitäten im Abschluss abzubilden, ist eingeschränkt. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil die Einschränkung ist für bestimmte Portfolien, in denen nur bestimmte Geschäfte und Transaktionen einbezogen werden dürfen, weil die Portfolien auf Nettobasis gesteuert werden müssen und vor allem, weil eben nur das Zinspreisanpassungsrisiko hier überhaupt betrachtet wird. Das sind also nennenswerte und erhebliche Einschränkungen. Deswegen ist schon auf dieser ersten Ebene Zielsetzung das Modell eigentlich nicht ganz konform oder konsistent mit der Zielsetzung. Einziger, sag mal, Zugeständnis wäre, dass sowohl hier in der Runde als auch in der Arbeitsgruppe gesagt wurde, nun, es ist eine neue Bilanzierungsvariante und der ISB hat von vornherein geplant, sich auf einen konkreten Anwendungsfall zu begrenzen. Deswegen ist die Einschränkung auf das Zinspreisanpassungsrisiko akzeptabel. Soweit erstmal zum allgemeinen Punkt, also Zielsetzung und Anwendungsbereich. So, wie ich schon sagte, wir haben das in dieser Runde ja beim letzten Mal besprochen und die Arbeitsgruppen haben beide praktisch sind zur selben Erkenntnis gekommen. Insofern möchte ich jetzt gern nochmal an euch die Frage richten, seid ihr unverändert der Auffassung? Ist das Meinungsbild damit zu diesem Punkt endgültig oder hat noch jemand anderer Gedanken oder sieht jemand noch etwas, was hier nicht ganz, ich sag mal, noch nicht ganz schlüssig ist? Jero, bitte.
Nein, ich denke, das ist weiterhin die Meinungsbildung auf dem jetzigen Stand. Vielleicht vorausschicken, dass die Grundzielsetzung natürlich sinnvoll und wünschenswert ist, aber Stand jetzt nicht erfüllt. Deswegen genau der Punkt, den du genannt hattest.
Weitere Meinungen? Keine weiteren. Okay, dann denke ich, dann haben wir ja zumindest mal zu diesem ersten allgemeinen Punkt doch schon eine relativ klare und auch einstimmige Meinung. Dann komme ich mal zum nächsten Aspekt. Und zwar geht es um die Underlying Portfolios. In den bisherigen Diskussionen wurde ja festgestellt, dass diese Begrenzung hier erheblich sind. Also die Einschränkungen. Und zwar in verschiedener Hinsicht. Bleiben wir mal zunächst bei den Assets, also Financial Assets, Financial Liabilities. Laut Entwurf sind all die Teil des Portfolios sein, die zur amortized cost bewertet werden und zum Fair Value OCI. Allerdings sind solche, die zum Fair Value P&L bewertet werden, ausgeschlossen. Der Hintergrund ist ja offensichtlich. Es geht hier schließlich um ein bilanzielles Problem. Und das bilanzielle Problem besteht ja darin, amortized cost Bestände haben in der Bilanz keine Fair-Value-Änderung. Wenn externe Derivate aber zum Fair-Value bilanziert werden, haben wir einen einseitigen Effekt, also schon in der Bilanz. Und genauso sieht es ja auch in der G&V aus. Das Risk Mitigation Accounting könnte dann auf beiden Ebenen eine gewisse Heilung bringen, nämlich, dass in der Bilanz durch die Entstehung dieses Risk Mitigation Adjustment ein Gegengewicht zu den Wertänderungen im Bilanzposten der Derivate entsteht. Und in der P&L wird einfach durch Verschiebung der bisherigen P&L-Effekte auch diese einseitige Wirkung quasi aufgefangen oder zumindest abgemildert. Bei Fair Value OCI-Beständen ist das ein bisschen anders. Das ist vor allem ein Thema, was ja in der Versicherungsbranche aufgekommen ist. Da haben wir, wenn Fair Value OCI-Bestände in der Bilanz bewertet werden, haben wir Fair Value-Schwankungen. Die Derivate stehen denen gegenüber, in der Bilanz gibt es ein Gegengewicht. Im Ergebnis ist es so, dass bekanntlich ja zum einen die Wertänderungen nämlich aus den Derivaten in der P&L erfasst werden, die aus den Assets im OCI. Das steht sich gegenüber, wenn auch nicht innerhalb der P&L. So, nun würde durch Risk Mitigation Accounting würde diese P&L-Wirkung aus den Derivaten verlagert in die Bilanz. Und dann haben wir, wenn man so will, in der Bilanz drei Posten, die Fair Value-Schwankungen aufwerfen. Die Derivate sind ja unverändert bilanziert, die Fair Value OCI Assets auch und dann noch das Risk Mitigation Adjustment. Das ist konkret gesagt auch das sogenannte Inflation Accounting Problem. Und jetzt kommt aber noch Folgendes hinzu für die Fair Value P&L Assets, die ja auch in Bilanzen stehen und die teilweise eben gerade auch in der Versicherungsbranche ja waren oder auch in der Bankenbranche, nämlich für all die, ich sag mal, Kredite, die einfach nur die SPPI-Bedingungen nicht erfüllen und deswegen in der Amortized-Cost-Bewertung nicht unterkommen. Die sind natürlich auch Teil oder sind unter Umständen Teil der Risikomanagement-Strategie. Diese werden hier bei den Underlying-Portfolios ausgeschlossen. Lässt sich logisch erklären, nämlich weil hierfür dieses Bilanzierungsproblem ja nicht besteht. Insofern hat das eine theoretisch Konsequenz oder plausible Erklärung, ist aber für die Risikomanagementpraxis eine Einschränkung. So, das war ein Hauptpunkt. Dann haben wir in der Bankenbranche darüber gesprochen, in der Bankenarbeitsgruppe, dass die Überlegung, ob man dieses sogenannte Equity Modeling berücksichtigen kann oder nicht, nutzen kann oder nicht, zumindest unklar ist. Es wird ja im Entwurf zugegeben, dass für die Bestimmung, welche der zulässigen Transaktionen die Teil des Portfolios sind, dann für das Risk Mitigation Accounting herangezogen werden, also welche ein Zinsanpassungsrisiko aufwerfen, ja dieses sogenannte Equity Modeling herangezogen wird, nämlich indem quantifiziert werden kann, welcher Teil dieses Exposures durch Eigenkapital finanziert ist und deswegen als offenes Exposure besteht. Und hier wurde jetzt gesagt, zumindest ist hier offensichtlich nicht klar genug oder doch nicht, ich sag mal, die Anwendung eingeschränkt. Und dann gibt es noch ein paar weitere Besonderheiten. Und zwar wurde festgestellt, dass bei dem Scope, also für das Underlying Portfolio, auch andere Forderungen, nämlich beispielsweise Leasingforderungen, ausgeschlossen sind, was durchaus für manche eine Einschränkung sein könnte. Allerdings muss man sagen, in der Bankenarbeitsgruppe haben wir festgestellt, dass das keine relevante Einschränkung ist. Und schließlich, und das ist unbedingt nochmal zu erwähnen, dass nach jetzigem Stand der Vorschläge natürlich sämtliche Versicherungsverträge, also Insurance Contract Assets und Liabilities, nicht in diesen Underlying Portfolios einbezogen werden dürfen. Ein weiterer Punkt ist, der erwähnt wurde und der auch ganz offensichtlich im Entwurf so festgelegt ist, all diese Transaktionen, die Teil der Underlying Portfolios sein können, sind ausschließlich solche mit externen Kontrahenten. Also hier sind welche, die intern, insbesondere wenn sie konzernintern abgeschlossen werden, ausgeschlossen. Was natürlich für die Portfoliobildung für Risk Mitigation Accounting Zwecke eine große Hürde darstellt. Soweit die konkreteren Erkenntnisse, die allesamt als Einschränkungen festgestellt wurden. Insofern tatsächlich nicht nur, ich sag mal, Klarstellung, sondern Nachbesserungen bedürfen. Ansonsten wäre halt das Modell wirklich eingeschränkt bis gar nicht anwendbar. Soweit die Details zu diesen Vorschlägen bezüglich Underlying Portfolios. So, und auch hier würde ich euch gerne mal fragen oder bitten, Meinung zu äußern. Seht ihr Dinge anders? Seid ihr derselben Meinung? Und gern auch die vielleicht aus den betroffenen Branchen, beziehungsweise die ja auch schon in den Arbeitsgruppen dabei waren. Gero, bitte.
Dann fange ich mal an, auch aus der Arbeit oder Unterarbeitsgruppe trifft, also deine Zusammenfassung trifft in meinen Augen auch sehr gut das Bild. Es hat sich auch gezeigt, oder war zumindest mein Gefühl, wie unterschiedlich das das Risikomanagement in den einzelnen Banken ist. Wir haben ja auch weitere Nichtfinanzinstrumente diskutiert, als Beispiel Pensionsverpflichtungen, die auch ein Zinsrisiko haben. Und das macht es auch dann so schwierig, hier für ein Modell zu entwickeln.
Weitere Meinungen? Vielleicht darf ich nochmal dich, Patrick, bitten. Kannst du nochmal so nett sein, kurz mal äußern? Habe ich das vollständig zusammengefasst? Gibt es aus Sicht eurer Branche noch irgendwas klarzustellen oder zu ergänzen?
Ja, ich denke, und ich glaube, ich bin heute stimmlich nicht ganz so gut, aber ich denke, das hast du ganz gut zusammengefasst. Also für mich ist es einfach also ich würde sagen, in der deutschen Versicherungsindustrie ist es ohnehin, ist es nicht das große Thema. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon besprochen, weil Interesse an dem Punkt ist, entweder es gibt geringwertig Schmerz, weil Derivate eingesetzt werden für so einen Hedge Accounting. Es gibt schon Accounting Mismatches, das ist eher nicht der Fall. Oder man könnte es einsetzen in der Zukunft. Und das, deswegen glaube ich, ist da nicht so der Druck drauf in der deutschen Industrie auf jeden Fall. Allerdings würde ich auch sagen, ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst. Also, ich meine, das Modell, so wie es ist, wir hatten eigentlich immer aus Versicherungssicht haben wir gesagt, das ist für Banken geschrieben. Aber jetzt verstehe ich auch, die Banken sagen, oh, das ist auch nicht anwendbar, dann weiß ich nicht mehr, für wen es geschrieben ist. Beziehungsweise aus unserer Perspektive ist es einfach, es reflektiert, wir können es so, wie es ist, nicht anwenden, weil die wesentlichen Zinstragen oder die zinssensitiven Verbindlichkeiten der Banken, der Versicherungsindustrie nicht abgebildet sind. Und selbst wenn man sie einfach hineinnehmen würde, wäre eigentlich die Beschreibung, die wir hier haben, würde nicht wirklich dem Zinsrisikomanagement in der Versicherungsindustrie im Wesentlichen entsprechen. Also es gibt keine Laufzeitbänder, man würde üblicherweise einen Duration Matching beziehungsweise einen Duration Gap auf Gesamtportfolio-Ebene managen. Und wir würden üblicherweise auch dabei nicht unterscheiden zwischen Fair Value P&L, Fair Value OCI und Amortized Cost, wobei Amortized Cost haben wir so gut wie nicht. Also wir würden auf der Gesamtasset-Ebene das betreiben. Das wird es eben, dieser Ausschluss von Fair Value P&L macht das natürlich wieder komplex. Ich sehe natürlich, warum das ausgeschlossen ist, ich glaube, da ist schon das Risk Mitigation Adjustment ist für uns aus der Versicherungsindustrie, nicht die ideale Lösung. Also wir würden eher sowas sehen wie bei einem Cashflow-Hedge heute, was natürlich für die Banken wiederum, glaube ich, das No-Go ist, damit das Eigenkapital nicht verschwindet. Aber wie du gesagt hast, ich sehe nicht, wie das Modell, wie es jetzt aufgesetzt ist, sich eignet und für die Versicherungsindustrie. Allerdings ist es gerade, wenn du auf europäische Ebene schaust, durchaus gibt da schon Druck auf dem Kessel, weil es gibt schon Interesse auch von europäischen Versicherern, insbesondere, ich würde sagen, aus Frankreich oder auch aus dem Vereinigten Königreich, da wirklich ein ordentliches Modell zu erhalten. So, das wäre jetzt mal kurz zusammenfassend. Aber so insgesamt, deswegen hat das so gepasst. Ich würde noch vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Bei uns ist in der Versicherungsindustrie ein bisschen, zumindest ich hätte jetzt gesagt, auf der Lebensversicherungsseite ein bisschen der Druck nicht so hoch wegen dem Variable Fee Approach. Also sobald ich das Derivat in den argumentieren kann, dass das Teil der underlying items ist, habe ich eben keinen Accounting Mismatch aus dem Hedging oder aus einem Einsatz von Derivaten für so einen Duration Management, und darum ist das, glaube ich, eher zu verkraften. Zudem haben wir dann natürlich auch noch diese Risk Mitigation Option und im Variable Fee Approach, wenn das Derivat nicht Teil der Underlying Items ist. Deswegen haben wir da, würde ich sagen, gewisse, ich hätte gesagt, Mitigating Factors. Nur einen Aspekt wollte ich noch anmerken, Jan, du hattest vorhin gesagt, die Versicherer verwenden im Wesentlichen IFRS 9 für Hedge Accounting. Das ist, glaube ich, richtig für die deutschen Versicherer, aber ich glaube schon, dass im europäischen Kontext noch einige Versicherer IAS 39 verwenden. Das war mir nicht so ganz bewusst, aber es ist durchaus schon noch so für Portfolio Hedges nicht ohne. Mhm. Okay.
Gut, vielen Dank. Gibt's weitere Meinungen zu diesem Abschnitt Underlying Portfolios? Ich sehe Kopfschütteln bzw. höre nichts weiter. Dann schlage ich vor, dann gehe ich einfach mal einen Schritt weiter und komme mal zu diesem nächsten Element. Die Idee des Net Repricing Risk Exposure zu quantifizieren. Und zwar, da gibt es praktisch zwei Aspekte. Es geht ja darum, dass man die Risikoposition, das Exposure in Zahlen ausdrückt. Und zum einen soll das Exposure nach Zeitbändern, also nach Laufzeitbändern, zum Beispiel nach Jahresscheiben unterschieden werden. Und zum anderen ist die Anforderung, dass der Betrag, also die konkrete Zahl oder der Wert, entweder ein Fair Value, also eine Fair Value-basierte Größe ist, zum Beispiel die Summe der Fair Values aller Betroffenen, aller im Underlying Portfolio eingeschlossenen Transaktionen, oder aber die Summe der Cashflows. So, das ist so im Wesentlichen. Aber es gibt keine konkreten Vorgaben, wie die Messgrößen sind. Es wird nur gesagt, es können entweder Fair Value-basierte oder Cashflow-basierte sein. Soweit in Kürze die Vorschläge. Und dazu hat die Arbeitsgruppe Folgendes festgestellt. Also zunächst mal gibt es für diese Anforderung Aufteilung in Laufzeitbänder schon noch ein paar Unklarheiten. Also zumindest Charakter von Unklarheiten, nämlich beispielsweise, wie Optionen in den Zeitbändern einzuordnen wären. Außerdem wurde festgestellt, dass auch nicht ganz klar ist, welche konkreten Kennziffern oder Metriken da tatsächlich angewendet werden dürfen. Also weil es nicht konkretisiert ist, stellt sich manchmal die Frage, ist dann alles, ist da tatsächlich jede Größe, die im Risikomanagement auch verwendet wird, zulässig oder gibt es da auch Einschränkungen? Insoweit würde ich sagen, das sind alles Fragen der Klarstellung oder Unklarheiten. Ein anderer Aspekt, der viel schwieriger ist, ist nämlich diese Festlegung des Exposure nach Laufzeitbändern. Das ist etwas, was im Risikomanagement so nicht oder nicht immer passiert. Mit anderen Worten, wenn das Risk Mitigation Accounting Modell genau darauf abstellt, dann weicht es in dem Punkt vom tatsächlichen Risikomanagement ab. Und insofern ist die Aufteilung in Laufzeitbänder nicht nur schwierig, sondern sie ist nicht Risikomanagement adäquat, würde man so sagen. Das ist ein Punkt, der, ich sag mal, eigentlich als kritisch angesehen wird, wobei die Arbeitsgruppe hier, wie auch bei ein paar anderen Aspekten, so eine Frage offen gelassen hat, nämlich, ob das am Ende bei der Meinungsfindung wirklich als, ich nenne es jetzt mal als Kritikpunkt, als Showstopper formuliert werden soll oder, also sprich, ob man sagt, diese Vorstellung funktioniert nicht, deswegen bitte ändern, oder ob man es doch eher als Bitte um Klarstellung formuliert und das nicht als den entscheidenden oder als tatsächlichen Kritikpunkt. Das ist was, was die Arbeitsgruppe bewusst noch offen gelassen hat, aber das sei nur mal so am Rande erwähnt. Entscheidend ist also, dass in Bezug auf die Aufteilung der Zeitbänder kritisch ist, dass es nicht Risikomanagement adäquat ist und im Übrigen gibt es halt verschiedene Details, was unklar ist und zumindest mal im nachgebessert werden müsste. Soweit zu diesem Teilvorschlag. Gibt es von euch dazu Meinungen, Ergänzungen? Vero, bitte.
Trifft es meines Erachtens auch wieder sehr gut, die Diskussion gerade auch in der Unterarbeitsgruppe. Das Thema Zeitbänder war ein sehr zentrales, wo nach meinem Dafürhalten auch ziemlich Einigkeit bestand über die Kritikalität des Themas.
Mhm. Michael, bitte.
Mehr eine Frage als eine Anmerkung, weil ich ja die vergangenen Diskussionen nicht mitverfolgen konnte. Aber bei den Zeitbändern ist ja häufig eine rollierende Strategie anliegend. Das trifft ja sowohl, was die Underlying Portfolios angeht, dass eben bei den Future Transactions auch noch Transaktionen mit drin sind, die gar nicht ansetzbar sind laut dem aktuellen Vorschlag, und dann verschieben sich Exposure ja auch ganz gerne mal. Oder es ist eben so eine rollierende Strategie, dass ich heute sichere auf 10 Jahre, wenngleich ich erst ein Exposure in 12 Jahren habe und das dann zu adäquater Zeit dann transponiere. Also meine Frage wäre mehr, ob es schon eine Idee oder so ein Sentiment gab, ob das denn heilbar wäre, wenn wir eine gewisse Permeabilität zwischen den Zeitbändern zulassen würden oder ob wir eine Erweiterung der Zeitbänder über, ich sag mal, mehr oder weniger unspezifizierte Zeiträume benötigen würden, oder was denn da die Medizin für die Krankheit wäre.
Ich kann mal zuerst kurz antworten, aber bitte auch gerne um Ergänzung. Das war ein Punkt, da wurde gesagt, also man kann sich vorstellen, oder manche haben gesagt, das kann man auch, das ist auslegbar. Also diese Idee, gerade wenn es um solche rollierenden oder laufzeitbandübergreifenden über laufzeitbandübergreifende Störung geht, da lässt sich das, was bisher im Entwurf so steht, wahrscheinlich auch so auslegen, dass das nicht unbedingt der große, die echte Hürde ist. Okay, gibt es weitere Meinungen? Im Moment keine. Na gut, dann würde ich sagen, dann lassen wir mal die geäußerten Anmerkungen oder Kritikpunkte, wie sie aus den Arbeitsgruppen formuliert wurden, so als Meinungsbild stehen. Hat offensichtlich niemand eine ganz andere Meinung dazu. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu dem, ich sag mal, zu dem anderen Teil, nämlich die Designated Derivatives. Also laut ISB-Vorschlag ist Risk Mitigation Accounting anwendbar, sofern für diese Risikoposition, also für dieses Zinsanpassungsrisiko-Exposure, tatsächliche Derivate abgeschlossen werden, die dieses mindern. Und tatsächliche Derivate heißt echte, am Markt abgeschlossene Derivate und das auch noch mit externen Kontrahenten. Dass tatsächlich Derivate abgeschlossen werden und dass die Risikomanagementaktivitäten sind, auf die hier abgestellt wird, ist insofern unkritisch und nachvollziehbar. Entscheidend ist aber der Punkt, dass hier wiederum ausschließlich externe Derivate herangezogen werden dürfen. Was natürlich bedeutet, je nachdem, auf welcher Ebene die Risikosteuerung stattfindet und das Risk Mitigation Accounting angewendet wird, sind natürlich externe Derivate nicht immer dasselbe. Das kann die Gesamtkonzernebene sein, dann ist ganz offensichtlich, alles, was konzernintern abgeschlossen wird, ist dann hierfür ausgeschlossen. Wenn man auf einer niedrigeren Ebene Risk Mitigation Accounting anwenden würde, egal ob das jetzt regional oder jurisdiktionsspezifisch ist oder organisatorisch auf irgendeiner Teilkonzernebene. Jedenfalls gibt es immer Derivate, die aufgrund dieser Anforderung externer Abschlüsse ausgeschlossen sind. Das ist ein fundamentales Problem. Jetzt gibt es aber eine Besonderheit, nämlich die Frage, ob für ein internes Derivat, also das, was hier ausgeschlossen ist, ein Externalisierungsnachweis, also sprich die Nachverfolgung, dass das Risikoexposure an irgendeiner anderen Stelle dann tatsächlich auch extern durch externes Derivat gemindert oder beseitigt wurde, ob ein solcher Nachweis diese Einschränkung heilt. Und hier war interessanterweise, dass manche festgestellt haben, naja, wenn man es wörtlich nimmt, nein. Aber offensichtlich ist, ich sag mal, in der bisherigen Praxis ist es gar nicht so unüblich. Und dann wurde daran erinnert, dass ja in der ersten Outreach-Veranstaltung diese Frage oder dieses Problem konkret angesprochen wurde. Und damals hat tatsächlich von ISB-Seiten jemand bestätigt, dass diese Idee des Externalisierungsnachweises akzeptabel wäre. Wir haben, glaube ich, in der Arbeitsgruppe rauf und runter überlegt und sind uns nicht ganz schlüssig, wie verbindlich das nun ist oder nicht. Mit Sicherheit ist es aber so, dass man sagen würde, das müsste schon irgendwie klargestellt werden. Also einfach der Wortlaut alleine, wie im Entwurf jetzt steht, reicht nicht. Also das würde man schon noch, damit könnte man nicht zufrieden sein. Ja, auf der anderen Seite, wenn diese Möglichkeit besteht, also so ein Bezug zu einem externen Derivat hergestellt werden kann und das dann unschädlich ist, das wäre eine definitive Verbesserung der ganzen Situation. Allerdings, und jetzt kommt noch eine letzte Feststellung, dass, sagen wir mal so, wenn konzerninterne Derivate, so wie sie verwendet werden, hier auch für diese Risk Mitigation Accounting Idee anwendbar sind, heißt das noch lange nicht, dass sämtliche Probleme konzerninterner Verflechtung gelöst sind. Aber zumindest ist das der entscheidende Punkt und der muss unbedingt angesprochen werden. Im Sinne von klarstellungsbedürftig, ja. Gut, es gibt noch ein paar weitere Details, also es geht zum Beispiel um den Einbezug von Derivaten, bei denen der Startwert nicht null ist, der Fair Value nicht null ist und deswegen diese Anforderung für Zwecke des Risk Mitigation Accounting muss der Startwert jeweils null sein. Das will ich jetzt mal nicht unbedingt vertiefen, aber ich glaube, der entscheidende Punkt, der entscheidende Kritikpunkt ist jetzt, den habe ich jetzt angebracht. Ja, auch hier würde ich gern mal um eure Meinung bitten. Hat jemand anderer Meinung? Sieht er das bestätigt? So, ich glaube, Adrian, du zuerst.
Schön. Ja, vielleicht zu dem letzten Punkt mit Startwert gleich null. Ich glaube, das spielt hier auch eine Rolle. Eine viel größere Rolle spielt es dann, wenn wir später über Transition sprechen, weil da die Anforderungen genauso ist und natürlich bestehende Derivate einfließen und trotzdem die Anforderung besteht, dass die Benchmark-Derivate, die eigentlich dazu passen, mit einem Startwert von null starten und insofern sich dann allein aufgrund dieser Anforderungen Abweichungen ergeben zwischen dem, was im Risikomanagement stattfindet und wie es dann bilanziell ausgedrückt wird. Also das im Grunde als Merkposten vielleicht, weil es gerade erwähnt wurde. Zu dem Thema Externalisierungsnachweis, glaube ich, da wäre es absolut sinnvoll, wenn hier entsprechende Klarstellungen dann vom IASB gemacht würden. Und ich glaube, das ist auch eine generelle Anmerkung, die man machen kann. Denn auf der einen Seite ist der IASB begrüßenswerterweise sehr aktiv, was das Begleiten von Outreach-Veranstaltungen betrifft. Und im Rahmen dessen bekommen die natürlich auch Fragen gestellt und beantworten die auch, was, wie gesagt, absolut sinnvoll ist. Meine Sorge ist im Moment, dass in verschiedenen Kreisen die Wahrnehmung, wie der IASB für bestimmte Regelungen im Standardentwurf gemeint hat, dass diese Wahrnehmung sich unterscheidet. Also insofern wäre es auch sinnvoll, diese Klarstellung tatsächlich auch mal zu sammeln, damit man ein einheitliches Verständnis hat und dann auch die verlängerte Kommentierungsperiode sinnvoll ausnutzen kann, eben weil man auf einheitlichen Annahmen ausgeht. Was die internen Derivate an sich betrifft, ich glaube, da zeigt sich dann der nächste Bruch, weil an anderer Stelle im Standardentwurf ja gesagt wird, schaue auf die Ebene, in der das Risikomanagement auch tatsächlich durchgeführt wird, was notwendigerweise in vielen Fällen auch die Berücksichtigung von internen Derivaten eigentlich erfordern würde. Andererseits konzeptionell natürlich interne Derivate aus gutem Grund nicht berücksichtigt werden können. Also ich glaube, wenn man hier diese Klarstellung im Sinne von Externalisierung tatsächlich erreichen kann, dann würde das einen großen kritischen Bereich tatsächlich weniger kritisch machen. Allerdings das Problem natürlich auch nicht komplett lösen.
Ja, Gero, bitte.
Sehe ich ganz genauso bezüglich der internen Derivate. Ich hatte es ja, glaube hier in der Runde auch schon mal gesagt, wir kennen es ja auch aus der Historie vor 25 Jahren, als IAS-39 angeführt wurde, weil das genau das gleiche Thema wurde intensiv diskutiert. Dann sind irgendwelche individuellen Lösungen gegebenenfalls gefunden worden. Ich glaube, ich bin komplett bei Adrian Geisel, helfen jetzt hier Klarstellungen, wie mit dem Thema umgegangen werden soll, weil es definitiv hochrelevant ist für viele Kreditinstitute.
Okay, weitere Gedanken?
Darf ich noch einen Gedanken teilen, Jan? Gerade auch als Resonanz auf das, was Adrian eben sagte. Ich glaube, das macht schon sehr viel aus, wenn man sagt, der Externalisierungsnachweis, der heilt quasi das interne Derivat. Wenn wir das wenn das DSC das anspricht, würde es sich gegebenenfalls anbieten, hier gleich schon mal zu sagen, dass es sich dabei natürlich nicht um einen 1:1 Externalisierungsnachweis handeln darf, sondern dass es sich hier um eine Portfoliobetrachtung handeln muss. Und zwar nicht nur im Punkto Volumen, sondern auch im Punkto der Zeitbänder, sodass wir in einer hohen Flugebene eine Externalisierung nachweisen können, ohne aber auf die einzelnen Aufteilungen dann der externen Derivate in interne dann wirklich 1:1 nachvollziehen zu müssen oder 1:1 gegeben haben müssen. Nachvollziehbarkeit wäre ja vielleicht sogar noch erreichbar.
Mhm. Gut, danke. Sonst noch Meinungen oder Gedanken? Das sieht nicht so aus. Okay. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir mal zu dem Abschnitt, der als Risk Mitigation Objective bezeichnet ist. Und mit dem auch diese Idee der Benchmark Derivatives zusammenhängt. Ich will, bevor ich mal die Gedanken oder Kritikpunkte dazu äußere, nochmal ganz kurz die Idee mit wenigen Sätzen nochmal aufgreifen. Also laut Entwurf soll Risk Mitigation Accounting also eine Verschiebung bestimmter Bewertungseffekte in einen Bilanzposten, die zuvor in der P&L erfasst wurden oder ansonsten in der P&L erfasst würden, nach einer ganz bestimmten Idee, ich sage mal, quantifiziert werden. Und zwar sollen es genau die Effekte sein, die aufgrund der festgelegten Risikomanagementstrategie zu einer tatsächlichen Minderung führen. Und dafür ist die Idee dieses Risk Mitigation Objective gedacht. Und zwar, da geht es um eine quasi Zielgröße. Da geht es tatsächlich um eine Zielgröße, also einen Wert in Euro und Cent, der den Umfang oder das Ausmaß der Risikominderung, also der Minderung des Zinspreisanpassungsrisikos oder des Exposures darstellt. Und daher kommt auch so eine Idee, ich mach's mal ein bisschen einfach, habe ich im Schaubild auch so gezeigt. Man hat das Exposure, das ist hier dieser Buchstabe A, dann gibt's ein Risikolimit, das ist quasi eine akzeptierte Bandbreite oder Größe an Restrisiko. Und die Differenz dazwischen ist der Minderungsbetrag. Und das wird hier als Risk Mitigation Objective verstanden. Und nicht mehr und nicht weniger als diese Größe soll im Risk Mitigation Accounting und damit in diesem Bilanzposten erfasst werden dürfen. Um das dann aber sozusagen greifbar zu machen, erfindet man die Idee der Benchmark Derivatives. Denn diese künstlichen, konstruierten Derivate spiegeln genau diese Risiko Mitigation Objective wider. Tatsächlich werden aber externe Derivate, diese Designated Derivatives, abgeschlossen. Und wenn diese Designated Derivatives nicht exakt dieser Risk Mitigation Objective entsprechen, würden die Benchmark Derivatives, die man künstlich konstruiert, von den Designated Derivatives abweichen. Also die stimmen dann nicht überein. Das ist möglicherweise sogar dann der häufigere Fall. Das hat dann aber auch zur Konsequenz, dass nämlich für diese Bilanzierungsvariante Risk Mitigation Accounting eben nur diese künstlichen Benchmark Derivatives herangezogen werden dürfen. So, das ist soweit die Idee. Und jetzt ist natürlich bei der bisherigen Diskussion der Gedanke aufgekommen, also diese künstliche Konstruktion, die ist schon irgendwie kritisch. Also zunächst mal ist sie komplex, das ist klar und deswegen in der Umsetzungspraxis nachher unglaublich aufwendig, aber sie ist auch konzeptionell deswegen kritisch, weil dadurch ja wirklich eine Abweichung von der tatsächlichen Steuerung konstruiert wird, buchstäblich konstruiert wird. Also wenn die tatsächliche Steuerung durch die sogenannten Designated Derivatives von dieser Zielgröße, also Risk Mitigation Objective, abweicht, hat man ein Gap. Und damit ist die Bilanzierungsvariante dann nicht in Einklang mit der tatsächlichen Risikomanagementaktivität. Denn diese Derivate, diese externen Derivate, sind ja der Beleg für die Risikomanagementaktivität. So, und dann geht's noch weiter. Und zwar kommt noch eine Anforderung hinzu, die ich bis jetzt noch ausgelassen habe. Und zwar ist nämlich so, dass bei der Überprüfung festzustellen ist, ob es sogenannte Über- oder Unterhedges gibt. Beziehungsweise, wenn es Überhedges gibt, dann soll dieser Überbetrag soll nicht in das Risk Mitigation Accounting eingeschlossen werden. Das zeigt sich auch genau darin, wenn nämlich die Designated Derivatives größer sind als dieses Objective. Das heißt, die Benchmark Derivatives sind eigentlich, ich sag mal, weniger oder kleiner. Dann gibt es ja genau einen Rest, der nicht im Risk Mitigation Accounting erfasst wird, sondern der dann in der P&L verbleibt, so als wenn man kein Risk Mitigation Accounting anwenden würde. Dann hätte man ein Überhedge. Das Gegenteil wäre ein Unterhedge. Aber wenn es ein Unterhedge gibt, das heißt, die Designated Derivatives sind kleiner als die Benchmark Derivatives, dann wird ja die vollständige Wertänderung der Designated Derivatives im Risk Mitigation Accounting abgebildet. Dann gibt es diesen Gap nicht. Dann gibt es diesen Differenzbetrag nicht. Das klingt jetzt bilanztechnisch gesehen vielleicht irgendwie nachvollziehbar, ist aber nicht absolut nicht in Einklang mit Risikosteuerung. Bei der Risikosteuerung ist es Über- und Unterhedges werden nicht differenziert. Also sie sind natürlich spiegelbildlich, aber am Ende ist eine Abweichung nach oben oder nach unten quasi gleichermaßen, wird gleich betrachtet. Insofern ist diese Anforderung, also zum einen, dass die Benchmark Derivatives überhaupt als Konstrukt herangeführt werden, wird als sehr kritisch bezeichnet und dann damit in Einklang stehend diese Idee der Unterscheidung zwischen Über- und Unterhedges ist. Also nicht risikosteuerungskonform, insofern kritisch. Und zweitens würde das halt für die Umsetzung unglaubliche Hürden oder Aufwände bedeuten. So, dann gibt es noch eine weitere Anforderung. Und zwar müssen diese künstlichen, also die Benchmark-Derivate, einen anfänglichen Fair Value von 0 haben. Das hängt damit zusammen, dass diese ja konstruiert werden ab dem Zeitpunkt, dass Risk Mitigation angewendet wird. Und wenn die Wertänderung der bestehenden Derivate ab dem Zeitpunkt anders bilanziert werden soll, dann muss natürlich dieser künstliche Ersatz Benchmark Derivatives zunächst einen Startwert von 0 haben. Das ist so die Idee dahinter. So, und auch hier kommt natürlich wieder ins Spiel, das ist deswegen schwierig, weil eben der Startwert nie 0 ist. Ja, wir haben also festgestellt, klar, im Fall von Unternehmenserwerben, im Fall des Übergangs, also der Erstanwendung für Risk Mitigation Accounting und auch bei Optionen, die prinzipiell immer oder fast immer einen Startwert einfach durch den Zeitwert von ungleich 0 haben, ist das Ganze einfach schwierig. Da könnte man noch sagen, da müsste man Klarstellungen haben, die, wie in diesem Fall das damit umzugehen ist. Aber wie ich eben ausgeführt habe, ist die Idee prinzipiell schon sehr kritisch eingeschätzt. Gut, soweit die Erkenntnisse aus den Diskussionen beider Arbeitsgruppen. So, und auch hierzu würde ich gerne mal hören, welche Gedanken und Meinungen habt ihr dazu? Sehe keine Handzeichen, keine Wortmeldung. Ja. Okay. Dann Daumen hoch. Das ist auch eine Bestätigung. Okay, dann würde ich sagen, dann lassen wir auch zu diesem Aspekt mal die Meinung bzw. die Äußerung so als vorläufige Meinung stehen. So, jetzt habe ich aber folgende Gedanken. Ich mache mal eine kleine Zäsur. Wir haben ja noch einige andere Punkte. Wir sind jetzt in der Mitte der ganzen Diskussion. Ich habe aber das Gefühl, wir sollten heute noch ein bisschen mal darüber sprechen, über das weitere Vorgehen. Und deswegen schaue ich mal kurz zu dir rüber, Sven. Wir haben jetzt noch eine gute Viertelstunde. Ist vielleicht gut, wenn wir sagen, ich mache jetzt mal zu den fachlichen Punkten hier einen Cut. Das werden wir dann gerne in der nächsten Sitzung fortsetzen und dass wir jetzt noch mal darüber sprechen, wie wir prinzipiell verfahren, wie es weitergeht und zum anderen auch, ob die Verlängerung der Kommentierungsperiode jetzt für uns eine praktische Auswirkung hat und wenn ja, welche.
Ja, danke dir. Also finde ich einen guten Vorschlag. Wir haben ja jetzt von dem, also Idealtyp von Anfang besser jetzt so, wir haben den Outreach, die Idee als nächsten Zäsurpunkt. Dann haben wir noch, ich sag mal, weiter natürlich unter AG-Befassung und das teils im Wechselspiel in Anführungszeichen mit den nächsten beiden Sitzungen im Fachausschuss Juni und Juli. Wir haben im Juni ja nochmal eine gute Gelegenheit, physisch uns dazu auszutauschen, weil die nächste Sitzung eine Präsenzsitzung wieder ist in Berlin. Und das wäre eigentlich auch der Gedanke, den ich jetzt natürlich jetzt parallel schon mal so ein bisschen ventiliert habe, interessiert uns jetzt die Anpassung in der Kommentierungsvorsicht. Ich meine, ich hätte jetzt intuitiv natürlich erstmal gesagt, grundsätzlich soll die Zielsetzung schon so sein, dass wir, so wie wir das geplant hatten, jetzt auch erstmal weitermachen. Das heißt, wir haben noch zwei Fachausschusssitzungen vor uns, in denen wir uns mit einem Entwurf, einer Stellungnahme dann konkret beschäftigen können. Ich weiß noch gar nicht, ob wir das dann jetzt schon so festziehen müssen, aber ich meine, wie gesagt, ursprünglich der Plan war ja schon, bis dahin auch durchkommen, würde ich jetzt grundsätzlich auch erstmal noch nicht anfassen wollen. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, Jan, oder wie das die Runde einschätzt. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Munition, du hast ja auch, also A, Befassung heute, aber natürlich auch die, insbesondere die Unter-AG-Befassung, plus das, was jetzt vielleicht noch aus der ÖD dazukommt, dass wir das schon mal als Grundlage nehmen, da was zu Papier zu bringen, und dann hätten wir ja auf jeden Fall noch nach Juni auch noch Juli, um das abzuschließen. Ich bin im Moment ein bisschen skeptisch, wie viel uns das zum jetzigen Zeitpunkt bringt, weil wir haben ja jetzt schon, du hast es ja auch dargestellt und auch an den Reaktionen, es gibt ja schon ein paar, sagen wir mal, auch relativ grundsätzliche Fragezeichen an der einen oder anderen Stelle, wo ich dann grundsätzlich natürlich auch gedacht hätte, okay, macht es dann vielleicht auch Sinn, die früher oder später mal zu adressieren. Ja, jetzt haben wir das Thema Feedtesting, ist noch so ein Sonderaspekt, aber du hast das ja auch erwähnt, da will ja das ESB auch gerne an den ursprünglichen Timeline eigentlich erst festhalten. Also da ist ja, gibt's ja schon Interesse zu sagen, das Feedback wollten sie ja ohnehin gerne auch zu dem ursprünglichen Stichtag eingesammelt haben. Insofern würde ich für den Moment erstmal versuchen, wir sehen dazu, dass das bis zur Sommerpause durchbekommen. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, hätten wir ja noch Backup danach zu Genüge, in Anführungszeichen. Das ist ja wirklich, das wäre dann ja eine sehr komfortable Situation. Aber so, also ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie das auch die Runde sieht. Ich bin da ja gerne für Meinungen offen.
Gero, bitte.
Ich würde auch am ursprünglichen Zeitplan festhalten mit einer Einschränkung. Ich würde dann, wenn wir ihn erreichen, noch eine Schleife ziehen Richtung Spätsommer, Frühherbst, nochmal mit den Unterarbeitsgruppen, vor allem im Bankenbereich, ob es Erkenntnisse gibt aus der Feldstudie, denn da haben wir ja den Vorteil, dass Kreditinstitute an der Feldstudie teilgenommen haben und auch in der Unterarbeitsgruppe immer wieder betont wurde, dass man daraus natürlich immer fortwährend neue Erkenntnisse bekommt. Und das würde ich einfließen lassen, also zusammengefasst, gerne versuchen, einen relativ weiten Entwurf zu haben im Rahmen oder in unserem ursprünglichen Zeitplan und dann um neue Erkenntnisse anreichern. Und wir hatten es ja auch in der Unterarbeitsgruppe besprochen, gerne dann auch die Unterarbeitsgruppe, wenn das hier in dem Kreis in Ordnung ist, mit in die konkrete Formulierung einbinden, weil das Thema ja so speziell ist, dass die Kolleginnen und Kollegen dort das vermutlich sehr gut können oder besser können als wir auch.
Ja, ich kann mich eigentlich euch beiden kurz und bündig anschließen. Ich glaube, dass die Meinungsfindung nach dem jetzigen Stand in den Arbeitsgruppen ja rund und damit abgeschlossen ist. Das sagte ich vorhin schon. Und wenn wir in der Juni-Sitzung im Fachausschuss die übrigen Teile noch besprechen, dann haben wir das auch hinreichend diskutiert. Wenn wir dann mit einem Stellungnahmeentwurf starten, den ich im Juli vorstellen kann, das ist ja dann die letzte Sitzung vor der Sommerpause, dann hätten wir den jetzigen Diskussionsstand quasi finalisiert und zu Papier gebracht, könnte man sagen. Und neue Erkenntnisse, Gero sagte ja schon, sind denkbar, weil die in der Bankenbranche schon Feldstudien laufen. Es mag auch sein, dass vielleicht dann doch überraschend und recht spät auch aus anderen Branchen doch noch irgendwelche Gedanken aufkommen. Das ist theoretisch denkbar, aber auch nicht sehr wahrscheinlich. Eine Überlegung, die kann aber für heute offen bleiben, ist, ob wir zum Beispiel wie Sven, wie ich dich verstanden habe, ob wir trotzdem eine Art erste Stellungnahme irgendwann auch mal abschicken, damit sie bekannt wird und damit sie auch beim Interessaten ankommt. Und wir können uns ja jederzeit vorbehalten, quasi eine zweite hinterher zu schicken oder ob wir die erste quasi noch auf Halde legen. Aber das ist irgendwie vielleicht ein bisschen eher strategisch. Inhaltlich ist das jetzt nicht der große Unterschied.
Ja, das können wir uns ja auch noch überlegen. Also es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie sattelfest sind wir in unseren Aussagen oder ist da noch ein Disclaimer drin sozusagen. Aber das können wir uns, glaube ich, ja dann Richtung Juli tatsächlich überlegen, ne? Ob das Sinn macht zu sagen, ich schlag da schon mal einen Flock ein und dann sozusagen im Zweifel update ich nochmal im Kontext des Feldstudienfeedbacks. Genau, aber das würde ich jetzt tatsächlich ein Stück weit noch abwarten, wie wir da durchkommen. Adrian.
Ja, ich glaube, ein Gedanke jenseits von den unmittelbar Betroffenen, als über die Verlängerung der Kommentierungsfrist beraten wurde, war ja auch ein Argument, dass die Abschaffung von IRS 39 in Toto dann nicht nur die betrifft, die im Moment den Portfolio-Hedge machen und dann künftig auch RMA übergehen, sondern möglicherweise auch Unternehmen betroffen sind, die für die Mikro-Hedges noch 39 anwenden und auch, um die einzubeziehen, die Verlängerung der Kommentierungsfrist befürwortet wurde. Ich habe zwar den Eindruck, dass wir da in Deutschland nicht so viele stark Betroffene haben, aber wenn dann die nächste Outreach-Veranstaltung ist, wäre das vielleicht auch ein Aspekt, den man nochmal abklopfen könnte und dann potenziell in den Kommentar einfließen lassen könnte.
Ja, danke für den Hinweis. Gut, also dann, ja, Michael?
Vielleicht nochmal kurz die Sentiment-Frage an der Stelle. Was wir heute auch nochmal sehr prägnant und sehr gut zusammengefasst gehört haben, ist ja sehr viel Kritik am IASB-Modell. Die unterliegende Frage, die ja dann wahrscheinlich auch den Tenor der Kommentierung angibt, ist ja, wird es heilbar sein? Oder fahren wir jetzt quasi noch im Rahmen der verlängerten Entscheidungsfrist oder Kommentierungsperiode dann trotzdem noch auf dem falschen Weg entlang? Gibt es da aus den Unterarbeitsgruppen vielleicht so ein vielleicht gar nicht explizites Sentiment, ob das Modell heilbar ist, sodass es nachher noch ein konzeptionell abgestimmtes Soundmodell überführbar ist, das auch funktioniert? Oder können wir so eine Aussage noch gar nicht treffen? Schwierige Frage, ich weiß. Aber nur so von der Stimmung her, ist es zu retten oder sagen wir eigentlich, das Modell ist gut gemeint, aber kommt mit seinen Beschränkungen einfach nicht dahin, auch wenn wir jetzt nochmal die große Zange rausholen, dass wir da nachher wirklich ein workable Modell haben.
Ich wage mal so eine Antwort. Ich glaube, am Anfang der Diskussion haben alle gedacht, lass uns mal konstruktiv bleiben und mal nett mitteilen, wo man noch ein bisschen nachbessern oder vielleicht klarstellen kann. Und im Lauf der Wochen hat sich gezeigt, das Modell ist wirklich so erheblich eingeschränkt, dass nur fundamentale Nachbesserungen zu einem Modell führen, was man anwenden oder gebrauchen kann. Das mag aus ISB-Sicht, die ja die Vorschläge jetzt, ich sag mal, sich 11 Jahre lang gut durchdacht haben, ist das absolut nicht dasselbe. Aber die Arbeitsgruppen haben oder Unterarbeitsgruppen haben, glaube ich, klar gesagt, bitte das auch als Kritik verpacken, was tatsächlich Kritik ist und nicht alles nur als bitte mal klarstellen formulieren. Ja.
Also was ich im Moment an so einer Fragestellung natürlich wirklich tricky finde, ist jetzt mal unabhängig von der fachlichen Einwertung, ne? Wir haben ja nun so ein bisschen das Thema, dass beim IASB zeitnah die Federführung wechselt. Und das ist alles auch noch so ein Spielball in so einer Diskussion, weil neben der fachlichen Diskussion natürlich die Diskussion kommen wird, okay, wie viele Ressourcen haben wir bislang in dieses ganze Thema jetzt schon reingeschickt über die Jahrzehnte? Wie erfolgsversprechend ist das und wie gewillt ist man da tatsächlich nochmal in Größenordnung an der Idee zu schrauben? Mein bisheriges Empfinden unter der aktuellen Personalsituation beim ISB war eher so, dass man gesagt hat, das ist jetzt der letzte Schuss zu dem Thema. Ja. Ob das hält, das war ich jetzt nicht zu beurteilen, aber das ist so ein bisschen, warum ich da wirklich sehr wankelmütig bin, mich da jetzt schon zu irgendeiner Einschätzung hinreißen zu lassen. Sehe jetzt aber noch zwei Wortmeldungen. Gero war, glaube ich, der Nächste.
Ja, ich denke, das ist auch noch ein bisschen zu früh für so eine ganz klare Einschätzung. Da bin ich bei dir, Sven. Aber bin komplett bei Jan. Ursprünglich, oder wenn ich die April-Sitzung der Unterarbeitsgruppe reflektiere, war die Meinung noch nicht ganz so klar. Aber ein Institut, ich hatte es eingangs zitiert, sagte relativ wortwörtlich, wir sehen immer mehr Brüche zum Risikomanagement. Wir stellen uns die Frage, ist das Ziel erreichbar? Das war von einem Institut, das sehr tief in dem Thema ist, im April, und im Mai hat sich das eigentlich dann verfestigt. Sicherlich noch nicht hundertprozentig fest. Deswegen finde ich es halt wichtig, dass wir die weiteren Erkenntnisse dann auch im Jahresverlauf bis November berücksichtigen, Stichwort Feldstudie. Ich bin gespannt, aber ja, skeptisch, dass es aber so eine ganz andere Sichtweise dann geben wird.
Jens?
Ja, also ich habe ja die Diskussion, die meisten mitbekommen, auch in anderen Gruppen. Das Problem ist, glaube ich, tatsächlich, jeder versucht sich dem Thema positiv zu nähern, weil er auf so viel Zeit reingegangen ist. Jeder hat aber auch so ein bisschen seine eigenen Ideen an bestimmten Elementen. Und meine Wahrnehmung ist jetzt auch, dass der ISB sich da durchaus konstruktiv zeigt, aber eben das Gesamtbild ja noch nicht klar ist. Ich kann ja mal sagen, an der Stelle, da können wir nochmal was machen und da mache ich was. Das hat zum einen natürlich ganz klar das Risiko mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit, dass es eigentlich technischen Exposure geben müsste, wenn man so weit geht. Das andere Thema ist aber weiterhin, ich glaube, wenn man dann wieder das neue Gesamtkunstwerk sieht aus Einzelelementen, dann wird dann wahrscheinlich auch relativ schnell klar werden, dass dann auch da wieder Herausforderungen bestehen werden. Und Gero, du hast das richtig gesagt. Ich glaube, viele erwarten einfach, dass es dann einen sehr starken Gleichlauf gibt. Und solange der nicht erreicht wird oder auch die Steuerbarkeit, die, ich sag mal, fast vollständige Steuerbarkeit des Ergebnisses, wird es immer auch diejenigen geben, die das ablehnen. Und ich glaube, ich hatte das auch mal vor einigen Sitzungen gesagt, am Ende brauche ich auch einen entsprechenden Kundenkreis dafür. Ja, also die Kundenbasis scheint mir immer kleiner zu werden, je länger die Diskussion geht. Und das bringt natürlich insbesondere auch das Risiko mit sich. Aktuell, ne, der ISB hat ja gesagt, wir schaffen dafür andere Lösungen ab, insbesondere das Portfolio Fair Value Hedge Accounting. Ich glaube aber, dass sehr schnell die Rufe laut werden würden. Ihr könnt das gerne als weiteres Modell anbieten, in modifizierter Form. Vielleicht nimmt es auch der eine oder andere, aber nimmt uns bitte nicht unsere existierenden Tools sozusagen weg. Und deswegen glaube ich, dass da einfach... Ich sehe noch nicht klar, ich lasse mich gerne dann auch von den Feitern Feldversuchen und auch von dem EFRAG-Alternativmodell ein bisschen überraschen und wie da die Akzeptanz dann so und so ist, wenn das verdaut ist, ob das überhaupt am Ende des Tages wirklich so populär sein wird. Also ich muss, vielleicht bin ich da auch jetzt mittlerweile Berufsskeptiker bei diesem Projekt, das ja doch schon jetzt effektiv seit 20 Jahren läuft oder über 20 Jahren, dass man da auf die Zielgerade kommt, wo man auch sagt, ich kann A, ab ein Modell, das genug Abnehmer findet, und B, ich kann dafür die anderen Alternativen, die man eigentlich abschalten wollte, abschalten. Und ich glaube, daran wird es krank, und ich glaube, das wird dann für den oder die neue Chair-Person die Herausforderung werden, irgendwann zu sagen, können wir das auch aus Ressourcen- und Kosten-Nutzen-Gründen weitertreiben? Oder müssen wir nicht sagen, es gibt keine konsensfähige Lösung dazu in dem aktuellen Umfeld oder mit den aktuellen Restriktionen und vielleicht auch, ich sag mal, konzeptionelle Restriktion, die halt einfach eine Bilanzierung auf Accrual-Basis so mit sich bringt.
Vielen Dank.
Ja, gut. Sven, dann würde ich meinerseits die Diskussion für heute abschließen wollen. Vielen Dank an alle und auch scheint mir, dass wir hinreichend klar besprochen haben, wie wir weiter vorgehen.
Ja, super, vielen Dank. Vielen Dank an euch, vielen Dank an dich, Jan. Dann ist der weitere Fahrplan so, wir haben dann den Outreach, daraus werden wir dann natürlich auch wieder eine Zusammenfassung machen, was da an Äußerungen so gekommen ist. Wir haben ja diesmal auch wieder so ein bisschen das Zusammenspiel, nicht nur mit dem ISB-Mitarbeiterstab, sondern eben auch EFRAG unter anderem, also das ist ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt, da nochmal das ein oder andere mitzunehmen. Und ja, dann sehen wir zu, dass wir in Vorbereitung für die nächste Sitzung uns schon mal so ein Stück weit ans ans Drafting vielleicht wagen, was unsere Stellungnahme dann angeht und den Fahrplan dann so machen, wie wir es bislang auch vorgeschlagen und besprochen haben. Wie gesagt, so ein bisschen mit dem Caveat, was ich jetzt auch noch mitgenommen habe, vielleicht nochmal Richtung Fallstudienergebnisse dann da zu schauen. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Gut. Dann vielen Dank und dann beenden wir damit unseren Tagesordnungspunkt Nummer 11 und damit auch in Gänze die heutige Sitzung.